Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, immer nachts im Radio oder jederzeit als Podcast. Und bevor der Papst in ein paar Stunden zu Grabe getragen wird, schauen wir ihn uns nochmal an. Dann fragen wir, ob Frauen wirklich anders schreiben als Männer. Aus Anlass eines neuen Buches. Und dann wollen wir wissen, warum es eigentlich besser ist, sich selbst zu heiraten als jemanden anders. Also, das lohnt sich ja. Ein 95-jähriger toter Mann, dem nochmal 100.000 Menschen nahe kommen wollten, mitten in Rom. Papst Benedikt. Aufgebahrt bis vor wenigen Stunden ein Bild, das um die Welt ging. Ein Bild, das einige auch irritierte. Für andere war es wiederum ein Weg, sich von dieser Figur, von diesem Papst Emeritus zu verabschieden. Mal sehen, wie es der Direktor des Museums für Bestattungskultur in Kassel sieht, Dirk Pörschmann. Guten Abend.
Ich grüße Sie, Herr Balzer.
Da lag er also, dieser emeritierte Papst, in einem roten liturgischen Gewand auf dem Kopf, die Mitra. Vom Körper sind eigentlich nur die gefalteten Hände zu sehen. Das Gesicht und die Haut fast grau, so wirkt es. Die Wangen eingefallen. Was ist das für ein Bild für Sie?
Das ist ein Bild, wie wir es ja eigentlich in unserer Kultur mal gewohnt waren und es heute nicht mehr sind. Wir sind es nicht mehr gewohnt, uns mit den Leichen direkt auseinanderzusetzen. Es gibt Dienstleister, die das für uns übernehmen, sodass wir eben auch diesen direkten Kontakt eben nicht mehr so häufig haben, wie das noch im 19. Jahrhundert der Fall war. Ja, ich kann Sie ja fragen, wie viele Tote haben Sie in Ihrem Leben gesehen? Ich habe vorhin gezählt, ich bin auf 9 gekommen. Das ist nicht viel.
Sogar Sie, der Sie Direktor des Museums für Sepulkralkultur sind.
Bei uns stirbt ja zum Glück niemand. Toi, toi, toi.
Aber ich dachte, Sie haben vielleicht mehr Kontakt tatsächlich auch mit Toten, aber offenbar nicht mehr als der Durchschnitt.
Genau, der durchschnittliche Deutsche, der mal Zivildienst gemacht hat in einem Krankenhaus und der natürlich Familienangehörige verloren hat. Und diese Körperlichkeit, die ist ja ganz entscheidend, denn ein Mensch geht, wir erleiden einen Verlust und der muss sich irgendwie manifestieren. Das ist schwer zu begreifen, also rational mit dem Verstand zu begreifen, was bedeutet es, dass jemand tot ist. Eben war er noch da, der Körper ist doch auch noch da und jetzt ist er tot. Wie soll ich das wirklich verstehen? Und hier habe ich die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Ich sehe den toten, emeritierten Papst Benediktus noch einmal. Das ist natürlich in seiner Funktion, in seiner ehemaligen Funktion als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, als Staatsoberhaupt von Vatikanstadt, ganz entscheidend, dass man ihn nochmal sieht und wirklich auch versteht, also hier diese Funktion, die er ausgeübt hat, die ist jetzt allerspätestens vorbei. Das war ja auch bei Queen Elizabeth II. So, das ist bei Staatsbegräbnissen so. Da geht es ja auch um die Kontinuität sozusagen der Machtstrukturen. Das spielt hier auch eine Rolle.
Auch wenn die Königin ja nicht körperlich zu sehen war, ne? Die tote Königin.
Sie war im Sarkophag.
Man musste sie sich vorstellen.
Genau, man muss sie sich vorstellen. Und das ist hier anders und ich bin mir auch sicher, dass das eine gute Weise ist, wie hier von der katholischen Kirche das gemacht wird. Denn das Interesse daran und die Tatsache, dass wir darüber sprechen, zeigt es ja auch, macht uns klar, dass wir dem eben entwöhnt sind und dass dann so ein Bild eines toten Körpers irritierend ist. Gibt es da irgendetwas Pietätloses dran? Ich sehe daran nichts Pietätloses.
Es ist aber tatsächlich das Bild für die allermeisten Menschen auf dieser Welt. Ein paar Zehntausend waren natürlich auch vor Ort, wenige Meter entfernt von diesem toten Körper. Aber die allermeisten auf der Welt haben es über soziale Medien oder über traditionelle Medien, Bilder, alles Mögliche gesehen und hatten sozusagen den Medienblick darauf. Wie unterscheidet sich das, wenn es um Trauerrituale geht, die körperliche Präsenz vor Ort, die natürlich bei nahen Verwandten oder Freunden, die man sozusagen im privaten Rahmen aufbahrt, automatisch da ist und eben einem Papst oder einem Papst Emeritus, der eben bis zum Schluss ein Medienobjekt auch letztlich ist, oder?
Natürlich, und eine Institution. Und das kann man dann auch schwer vergleichen, dann wirklich mit einem privaten Leichnam, also mit Verwandten, von dem man Abschied nimmt, da werden Berührungen stattfinden, da gibt es eine viel größere Intimität, die dann da auch noch möglich ist. Das ist ja hier nicht gegeben. Hier geht es wirklich darum, dass die trauernden Menschen in den Petersdom kommen und ihn nochmal sehen und darüber ein Stück weit auch wirklich begreifen, er ist verstorben, er ist nicht mehr unter uns. Denn der Tod hat immer auch etwas, was eben nicht verständlich ist. Und dafür gibt es Rituale, die eben in Übergangssituationen, die es viele im Leben gibt und dann eben auch mit dem Ende des Lebens, diese Rituale helfen uns, etwas zu begreifen, zu verstehen und in eine nächste Phase überzugehen.
Aber warum gerade dieser tote Körper, der nun medizinisch tot ist? Der Mensch ist tot, also sein Menschsein, wenn man so will. Also wie auch immer man das definiert, das sind natürlich jetzt grundsätzliche Fragen auch, aber ist beendet, es ist nur noch der Körper da und die Erinnerung.
Der Körper wäre dann eben das rein Biologische, aber in diesem Körper war ja mal der Leib präsent, in dem Falle des Papstes oder vielleicht der geliebten Frau.
Mit Leib meinen Sie Seele?
Genau, die Verbindung sozusagen von Körper, von Seele, aber
die Gesamtheit
des Menschseins. Die Gesamtheit, genau, ja. Und das hängt ja am Körperlichen so und das ist ganz entscheidend auch. Nun ist es, wie gesagt, ein großer Unterschied, ob diese Institution Papst Benedikt stirbt und aufgebahrt wird oder ob wir das in unserem privaten Bereich machen. Aber immer geht es darum, mit unterschiedlichen Funktionen zu verstehen und zu begreifen, dass da wirklich ein Verlust stattgefunden hat und dass etwas zu einem Ende gekommen ist, weil erst dann können wir in die Trauer gehen.
Kommen wir vielleicht mal zu privaten Trauerritualen, wo es ja auch immer wieder diese Möglichkeit gibt, tatsächlich von Toten Abschied zu nehmen, auch persönlich Abschied zu nehmen, dass das eigentlich ein guter Weg ist, tatsächlich sich von Menschen zu verabschieden, diese körperliche Nähe auch mit dem Toten?
Aus meiner Sicht der beste Weg, den wir haben. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass man das nicht kann, weil vielleicht jemand verschollen ist bei einem Flugzeugabsturz oder im Krieg umgekommen, ja, bleibt immer eine offene Frage auch. Ist er wirklich tot? Ja, ich habe ihn nicht gesehen, ich konnte ihn nicht anfassen. Mit den Sinnen wahrnehmen bedeutet in dem Falle dann wirklich auch den Tod zu begreifen. Das ist ganz entscheidend.
Zu begreifen im Sinne von die Wirklichkeit zu akzeptieren?
Ja, das zu akzeptieren, es zu akzeptieren, dass hier etwas passiert ist, was unwiederkehrbar ist. Also das Leben kommt in diesem Menschen nicht mehr zurück.
Haben Sie den Eindruck, dass das zunimmt, diese Präsenz des toten Körpers bei auch privaten Trauerritualen?
Also wenn man es vergleicht mit dem 19. Jahrhundert oder mit dem frühen 20. Jahrhundert, sind wir lange noch nicht da. Aber ich sehe Tendenzen, das wieder stärker in den Vordergrund zu stellen. Wirklich sich zu verabschieden, sich von der Leiche zu verabschieden, sie nochmal zu berühren, Nachrichten in den Sarg zu legen, den Sarg zu bemalen, also mehr Kontakt wieder aufzunehmen.
Das sagt Dirk Pörschmann, er ist Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, über ja, die Art und Weise des öffentlichen Abschiednehmens, unter anderem von Papst Benedikt, dem emeritierten Papst, dem gestorbenen Papst, und das Verhältnis zum toten Körper, auch im privaten Rahmen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne, ich danke Ihnen.
So, und jetzt haben wir hier fast 1000 Seiten vor uns. Ein echter Klopper, der hier vor mir liegt. Aber es lohnt sich. Eine einmalige Sammlung an Kurzgeschichten. 101 Kurzgeschichten und alle von Frauen. Kommt jetzt in die Buchläden. Der Titel Prosaische Passionen. Die weibliche Moderne in 101 Short Stories. Herausgegeben von Sandra Kegel, Leiterin des Feuilletons der FAZ. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ich muss gleich ein bisschen mit der Tür ins Haus fahren. Gibt es so etwas wie weibliches Schreiben?
Ach, interessant. Ja, darüber streitet ja die Literaturwissenschaft, seit sie sich mit weiblichem Schreiben beschäftigt. Und die meisten haben eigentlich gesagt, es gibt kein weibliches Schreiben, obwohl die berühmten französischen Feministinnen, die die Écriture féminine ja auch deklariert haben, diesen Begriff geprägt haben. Aber damit meinten sie eher, dass es einen bestimmten weiblichen Blick auf die Welt gibt, den durchaus auch Männer haben können. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, so als Zugang.
Nun geht es ja da vor allem um Texte so, ich sag mal, aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert bis ungefähr zur Mitte des 20. Jahrhunderts, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Ja,
in Ihrem Band.
Genau.
Das sind 101 Short Story mit sehr vielen verschiedenen Autorinnen aus auch sehr viel beeindruckende Liste auch von den vielen verschiedenen Sprachen, ja, aus denen diese Texte kommen. Arabisch, Chinesisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, ich könnte weitermachen, Russisch ist auch dabei, Schwedisch, Urdu, Walisisch sogar. Was sind das für Texte, die Sie da ausgewählt haben? Was waren die Kriterien für Sie?
Ja, die Kriterien waren natürlich, dass wir die Kurzprosa aus dieser Zeit der klassischen Moderne vorstellen wollten. Und da muss man natürlich die großen Autorinnen wie Virginia Woolf oder Catherine Mansfield oder Natalia Ginzburg, Ilse Eichinger, die muss man natürlich alle nicht vorstellen. Aber das war klar, dass die in so einem Band vertreten sein müssen. Aber darüber hinaus war unser Ehrgeiz eben zu zeigen, wie viel weibliches Schreiben in dieser Zeit stattgefunden hat, und zwar überall. Eben nicht nur in New York und in London und in Berlin, sondern eben auch in Buenos Aires und in Tokio und in Afrika. Überall haben Frauen geschrieben unter teilweise extrem schwierigen Bedingungen. Deswegen versammelt dieser Band eben nicht nur Short Stories, sondern auch die Lebensläufe relativ ausführlich dieser Autorinnen, weil man eben viele auch gar nicht kennt und deren Lebensläufe nicht kennt. Und die wahnsinnig interessant sind, weil die Texte, die dieser Band versammelt, das sind alles literarische Texte. Ganz klar, das ist Literatur. Es ist der Versuch, so etwas wie den Kanon zu weiten, zu öffnen und zu schauen, ein Angebot zu machen. Lest doch mal diese Geschichten. Das ist Weltliteratur. Und zum anderen eben zu zeigen, unter welchen Produktionsbedingungen diese Frauen eben gearbeitet haben und was sie in Kauf genommen haben, um ihre Kunst produzieren zu können. Mhm. Und das hat mich selber auch als Herausgeberin total fasziniert.
Was gab es für Entdeckungen und vielleicht auch Überraschungen?
Ah, da gab es ganz viele Entdeckungen. Gwendolyn Brooks zum Beispiel, die erste schwarze Trägerin des Pulitzer-Preises. Ding Ling, eine chinesische Autorin, die ziemlich bekannt war zu ihrer Zeit und dann vergessen wurde, weil ihr Werk unter Mao verboten wurde. Es gibt Texte aus Sierra Leone. Also ich habe selber so viel entdeckt. Das ist ja quasi ein Gemeinschaftswerk. Der Verlag hat da ganz viel mitgearbeitet. Wir haben Übersetzer angesprochen, ob sie uns auf Texte hinweisen können, weil wir da richtig Feldarbeit gemacht haben, Feldforschung betrieben haben. Also das gibt es tatsächlich bislang nicht, so eine globale Anthologie aus dieser Zeit. Das ist jetzt zum ersten Mal hier versammelt und zeigt eben quasi diese ganze Pracht und Herrlichkeit dieser Erzählungen.
Vielleicht, wenn ich Ihnen so zuhöre, vielleicht ist ja weibliches Schreiben eine Frage des Kontextes, in welchem Kontext sich Künstlerinnen bewegen, sozial, politisch.
Ja, natürlich, klar. Also damals um 1900 und in der Zeit danach haben natürlich Frauen auch ganz viel Räume für sich erobern können. Sie haben dann irgendwann das Recht gehabt zu wählen, an Universitäten zu gehen. Und das haben sie halt auch alles weitlich ausgenutzt. Und sie wollten vor allen Dingen ihre Sicht auf die Welt formulieren, auch sozusagen die Zuschreibungen. Also sie wollten die Madame Bovary schreiben und sich nicht mehr beschreiben lassen. Deswegen sind natürlich viele Themen, über die diese Autorinnen schreiben, politisch, aber sie sind eben auch dezidiert weibliche Identität, die hier erforscht und ausgelotet wird. Und das Interessante ist, ganz viele Themen, die uns heute auch beschäftigen, die finden also alle da schon statt.
Zum Beispiel,
also Annie Ernaux, ja, Autofiktion. Hm.
Nobelpreisträgerin jetzt, die aktuelle.
Die hat gerade den Nobelpreis bekommen und das finden Sie in diesen Texten von der Dänin Tove Ditlevsen zum Beispiel, von der Kanadierin Mary MacLane. Die haben alle Autofiktionen geschrieben auf ganz interessante und auf witzige und auf humorvolle und zum Teil also auch auf selbstzerstörerische Weise. Also diese Frauen hatten extrem harte Bedingungen. Die hatten ja kein Stipendium vom Deutschen Literaturfonds oder Vergleichbares, ja, um sich ein halbes Jahr zurückzuziehen und zu schreiben. Nein, die haben sich diese Zeit zum Schreiben buchstäblich aus ihrem Alltag, der mit ganz vielen anderen Dingen besetzt war, herausgeschnitten. Viele haben nachts geschrieben. Viele sind auch früh
gestorben. Auch heimlich geschrieben?
Ja, heimlich, ja klar, natürlich, ja. Sie haben ökonomisch da auch gesellschaftliche Außenseiterpositionen eingenommen. Also entweder hatten sie einen Mann, der sie ernährt hat, aber dann waren sie eben auch eingebunden. Oder sie haben auch alleine gelebt unter extremen finanziellen Schwierigkeiten. Aber das sind eben nicht nur Opfergeschichten. Das ist so interessant. Das sind einfach auch ganz starke Texte und ganz viel Humor. Die wollten einfach erzählen und die hatten auch was zu erzählen.
Und sich vielleicht auch befreien aus patriarchalen Verhältnissen?
Ja, auf jeden Fall. Na klar.
Also wir haben uns gerade ein bisschen gekreist um weibliches Schreiben. Gibt es denn Sie als Herausgeberin, gibt es denn so etwas wie weibliche Herausgeberschaft?
Ja, also interessant. Weibliche Herausgeberschaft, ja, also ich habe so viele Reaktionen von männlichen Lesern bekommen, dass ich denke, also das ist erstmal Literatur. Und dass die jetzt von Frauen sind, aus einer bestimmten Epoche und so weiter, das kommt noch dazu. Wir dürfen sie nicht in diese Ecke drängen, dass wir sie jetzt publizieren und in die Welt bringen, weil sie Frauen sind, sondern weil das tolle Texte von Frauen sind. Und dass ich das jetzt herausgegeben habe, ich bin nun mal eine Frau und ich war dafür sofort empfänglich, als der Verlag mich gefragt hat, ob ich das machen wollte. Keine Ahnung, ob sie auch einen Mann gefragt hätten. Aber es ist für mich eine große Ehre und ich sehe vor allen Dingen, auf welchen Schultern wir stehen. Also ich bin Jahrgang 1970 und ganz viele der Fragen, die hier verhandelt werden, ja, die beschäftigen uns heute noch.
Was ist eigentlich, ich sag mal, moderne Herausgeberschaft? Also wie unterscheidet sich das von dem, was man vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hätte? Also ich will darauf hinaus, weil Sie ja vorhin gerade Gwendolyn Brooks erwähnt haben. Das ist ja eine Autorin, eine schwarze amerikanische Autorin, die auch das N-Wort verwendet, es auch ausschreibt. Und soweit ich weiß, auch in Ihrem Buch, das jetzt so vorkommt. Also heutzutage geht man ja natürlich anders um, auch mit solchen Begriffen. Man formt sie vielleicht um oder macht ein Sternchen, erklärt es. Es gibt oft auch eine Bandbreite von Triggerwarnungen, also Vermeidung schwieriger Begriffe, Gendern. Es gibt so viele Herausforderungen für moderne Herausgeberschaft. Wie sind Sie dem begegnet?
Wie soll man sagen? Ich habe die Sprache literarisch bewertet und da kommen alle Begriffe vor, die gesagt werden müssen. Von daher, ich würde sagen, weibliche Herausgeberschaft ist eher sozusagen der Zugang, den ich jetzt als Herausgeberin gewählt habe. Also wie treten diese Texte zueinander in Kommunikation? Wie sprechen sie miteinander? Was gibt es hier für Themen, die sich durchziehen? Was gibt es hier für weibliche Gruppen, die sich auch gebildet haben? Das ist das, was mich interessiert. Und das ist das, was diese Texte auch ausmacht.
Und die schwierigen Begriffe? Zum Beispiel das N-Wort?
Ja, wenn sie geschrieben werden müssen, dann kommen sie vor. Ja. Also wir werden Literatur nicht zensieren.
Ist nicht selbstverständlich, ne? Also wenn man sich so die Übersetzungen und Herausgeberschaften der letzten Jahre anschaut, also bleiben wir mal beim weiblichen Schreiben, Pippi Langstrumpf zum Beispiel.
Ja, ja, aber man kann das kontextualisieren, man kann das erläutern, man kann vor allem gerade jungen Lesern Handreichungen geben über die Autorin, über die Zeit, aber man kann Literatur nicht überschreiben. Also dann, da bin ich irgendwie ganz klar.
Das sagt Sandra Kegel, Leiterin des Feuilletons der FAZ und Herausgeberin eines Bandes mit 101 Short Story, die weibliche Moderne in 101 Short Story, prosaische Passion, jetzt erschienen bei Manesse. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ein großer Verlust für das deutschsprachige Theater. Ein Mann, der in Dresden das Staatsschauspiel in den 90ern leitete, der das Haus durch die Umbruchszeiten brachte und zu einem absoluten Publikumsmagneten machte. Dieter Görne, 86 ist er geworden. Jetzt ist er gestorben. Ein Mann, der ostdeutsche Theatergeschichte geschrieben hat. Er ist als Chefdramaturg in Dresden in den 80er Jahren. Da hat er unter anderem legendäre Inszenierungen möglich gemacht. Der Ritter der Tafelrunde zum Beispiel. Diese Inszenierung von Christoph Hein, also das Stück von Christoph Hein, die Ritter der Tafelrunde, hat dieser Dieter Görne möglich gemacht, eine der brisantesten Theaterinszenierungen in der DDR im Jahr 1989, Monate vor dem Mauerfall, war der Uraufführung, eine Metapher auf den baldigen ideologischen Zusammenbruch dieses Staates der alten Männer, die Ritter der Tafelrunde, Uraufführung unter Chefdramaturg Dieter Görne. 1990 dann wurde er Intendant, der erste unter den neuen Verhältnissen, und schon war er konfrontiert mit Einspardebatten. Hier aus einem Gespräch im Jahr 1992, dass er unserem Vorgängerprogramm Deutschlandsender Kultur gab.
Das muss natürlich das Bestreben eines jeden Theatermannes sein, einigermaßen wirtschaftlich zu arbeiten. Der Weg dahin muss kompliziert und schwierig sein dürfen. Ich muss über Anspruch, also auch über einen längeren Zeitraum hinweg, versuchen, das Theater zu füllen und Leute an das Haus zu binden. Leute nicht nur aus der Stadt, sondern auch von außerhalb. Und in dem Moment, wo das gelingt, dann kostet Kultur nämlich nicht nur was, sondern dann bringt sie auch was. Ich würde also immer davor warnen, insbesondere insbesondere in der derzeitigen Situation Entscheidungen unter Finanzdruck zu fällen und das Einnahmesoll und die Erfüllung des Einnahmesolls zur Gottheit hochzustilisieren.
Dieter Görne im Jahr 1992. Er kämpfte also nicht nur für seine Etats, sondern, ja, was ihn nach Aussagen seiner Kollegen jedenfalls auszeichnete, er war offen, er war fair, war für Mitbestimmung, also offenbar nicht der Patriarch und Diktator, von denen woanders an den Theatern immer die Rede war. Ein Thema, das ja die Theater bis heute beschäftigt. Damals Regisseur in Dresden war Wolfgang Engel.
Ich habe selten einen Menschen am Theater erlebt, der so sehr Demokrat war wie Dieter Görne. Er war einfach immer da und stand immer zur Verfügung. Jede Diskussion konnte man mit ihm führen. Und er saß ja auch sehr oft auf Proben, die er angeguckt hat und sie mit dem Regie-Team dann ausgewertet hat, diese Proben. Und wir waren immer sehr dankbar für alle seine Hinweise.
Der Regisseur Wolfgang Engel über Dieter Görne. Und noch jemand, der sich an diesen Dieter Görne erinnert, nämlich Thomas Irmer. Damals Chefredakteur von Theater der Zeit, dieser Zeitschrift, über die Intendanz in Dresden spricht er hier und die Qualitäten von Dieter Görne.
Das hat sich vor allen Dingen in der Kontinuität gezeigt, dass es nicht so diese großen Publikumseinbrüche gab. Es gab auch nicht so eine Fluktuation, dass da andauernd neue Leute kamen und gingen. Görne hat dort eine Atmosphäre geschaffen in den frühen 90er Jahren, die jetzt erstmal das Theater stabilisiert hat, aber er hat sich nicht darauf ausgeruht oder wollte nur auf dem Bewahren beharren, sondern er hat auch durchaus neue Sachen gemacht. Es war ja auch die Zeit, wo das kleine Haus in die Renovierung ging, sehr beliebt bei den Dresdnern, diese Spielstätte. Da hat er dann 1994 zum Beispiel das Theater in der Fabrik eröffnet, aber eben auch dezidiert für ganz junge Leute, für neue Dramatik. Das war wegweisend.
Theaterkenner Thomas Irmer im MDR. Erinnerungen an Dieter Görne, einer der wichtigsten Theatermacher im Osten der Republik in den 90er Jahren. Er war Intendant in Dresden und ist jetzt gestorben im Alter von 86 Jahren. So alt ist er geworden, 86. Und noch mehr Neues aus der Kulturwelt jetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau.
Im Iran ist die prominente Schauspielerin Taraneh Ali Dosti knapp 3 Wochen nach ihrer Festnahme gegen Kaution freigelassen worden. Darüber berichteten iranische Medien. Ali Dosti war im Zusammenhang mit den landesweiten Demonstrationen gegen die Regierung inhaftiert worden. Die Schauspielerin hatte in einem Beitrag auf Instagram ihre Solidarität mit einem Hingerichteten zum Ausdruck gebracht. Der Mann war für Taten während der Proteste zum Tode verurteilt worden. Der Iran wird seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei von Protesten erschüttert. Griechenland und Großbritannien stehen laut einem Zeitungsbericht kurz vor einer Einigung über die Rückgabe des berühmten Parthenon-Frieses. Die Anfang des 19. Jahrhunderts von der Athener Akropolis nach Großbritannien gebrachten Friesteile könnten eher früher als später als Dauerleihgabe an Griechenland zurückgegeben werden, so zitierte der Daily Telegraph eine anonyme Quelle. Im Gegenzug sei geplant, dass Griechenland andere antike Kunstschätze an Großbritannien ausleihe. Von dem berühmten Parthenon-Fries befinden sich rund 40 Platten in Athen und 56 im British Museum in London. Griechenland bemüht sich seit Jahrzehnten um ihre Rückgabe. Die dänische Königin Margrethe II. Zieht ihre Schirmherrschaft für den Hans-Christian Andersen-Preis für Kinder- und Jugendliteratur zurück. Grund ist ein Streit um die im September gewählte Juryvorsitzende des internationalen Preises, die Russin Anastasia Achipova. In mehreren Ländern, etwa in der Ukraine, Schweden und Finnland, hatten nationale Abteilungen der Organisation IBI, die den Preis vergibt, einen Rücktritt der Illustratorin gefordert. Als Russin sei sie angesichts des Krieges mit der Ukraine nicht tragbar. Königin Margrethe könne nicht Teil dieses Konflikts sein, erklärte eine Sprecherin des Königshauses. Der alle 2 Jahre vergebene Hans-Christian Andersen-Preis gilt als eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen in der Kinder- und Jugendliteratur. Mehr als 50 Jahre nach dem Erscheinen des Films Romeo und Julia haben die beiden Stars des Films Klage gegen die Produktionsfirma Paramount Pictures eingereicht. Der Grund: Die Schauspielerin Olivia Hussey und der Schauspieler Leonard Whiting waren bei den Dreharbeiten als Minderjährige nackt gefilmt worden, nach ihren Angaben gegen ihren Willen. Hussey und Whiting waren damals 15 und 16 Jahre alt. Sie fordern von Paramount 500 Millionen US-Dollar Schadenersatz. Katharina Wilhelm.
Die Schauspieler, die mittlerweile über 70 Jahre alt sind, erklärten in der Klage, dass der Regisseur des Films, Franco Seffirelli, den Jugendlichen gesagt habe, sie würden hautfarbene Unterwäsche beim Dreh der Nacktszene tragen. Am Drehtag hätten sie dann aber komplett nackt und nur mit Körper-Make-up vor der Kamera gestanden. Der Regisseur habe gedroht, sonst würde der Film kein Erfolg werden. In der Szene sind die Brüste von Hussey und das Gesäß von Whiting zu sehen. Der Regisseur des Films, der ebenfalls beklagt wird, ist mittlerweile verstorben.
Katharina Wilhelm berichtete.
Und das war Viktoria Egler mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank.
Fazit.
Zeit, um über zwei neue Filme zu reden, die jetzt in den deutschen Kinos starten. Und das tun wir mit Jörg Hirschmann aus unserer Filmredaktion. Jörg, beginnen wir mit einem Film aus der Schweiz von Cyril Schäublin. Mit dem schönen Titel Unruh, der war auch schon bei der Berlinale zu erleben, war da auch erfolgreich. Ein Film über Uhrmacherinnen im 19. Jahrhundert, über das Innere einer mechanischen Uhr, also den Schwingmechanismus, also die Unruh. Und Anarchismus spielt auch eine Rolle. Also wie geht das alles zusammen?
Na, der Anarchismus spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil es ist Piotr Kropotkin, der später ein adliger Kropotkin, der zum Anarchisten geworden ist, und er sagt, er ist eigentlich in diesem Juratal, wo er 1877 schon das zweite Mal war, erst wirklich zum Anarchisten geworden. Und das hat diese ganzen Gegensätze, die dann in diesem Juratal aufeinanderprasseln. Auf der einen Seite werden da minutiös Uhren hergestellt mit viel Liebe zum Detail. Die Arbeiterinnen und Arbeiter werden aber gnadenlos ausgebeutet, müssen 12 Stunden arbeiten, werden die ganze Zeit gestoppt, chronometriert. Man versucht, ihren Arbeitsweg zu verringern, damit sie noch effektiver arbeiten können. Und dennoch engagieren sie sich für Anarchisten nicht nur in der Schweiz, sondern auch im fernen Amerika, sammeln Geld. Und es gibt dann eine Szene, wo der Fabrikbesitzer mit einem italienischen Politiker redet, der ihm sagt, ich möchte hier eigentlich, dass es da Auslieferungen gibt, hier wohnt ein Anarchist bei euch im Tal. Und dann sagt er, Sie sollten mal die Zeitung der Anarchisten lesen, die sind sehr viel spannender als die bürgerliche Literatur. Ich informiere mich, weil die überall Korrespondenten haben und dadurch habe ich sehr viele Verluste für meine Fabrik verhindern können. Also es ist ganz interessant, wie diese Meinungsvielfalt, die damals in der Schweiz herrschte, dann eben auch dem Kapitalismus wiederum dient.
Also ziemlich viele Themen, glaube ich, in diesem Film. Also Kapitalismus, Ordnung, Zeitrechnung, vieles andere mehr. Ich bin gespannt, wie dieser Film tatsächlich ästhetisch wirkt, wie er klingt, oder zumindest einen kleinen Eindruck davon können wir aus dem Trailer gewinnen.
Je produis la Unruhe, c'est le cœur de la montre.
Dear friend, I have arrived in the Swiss Jura Mountains. The valley is with no doubt the capital point of the international anarchist rotation circle.
Also wie erzählt Regisseur Cyril Schäublin diese Geschichte, diesen Film?
Das Interessante ist, das ist natürlich in gewisser Weise in Anführungszeichen ein historischer Film. Er spielt 1877, da werden noch keine Mätzchen getrieben mit irgendwelchen Anachronismen. Dennoch ist der nie historisierend und der hat auch nie so eine Patina, sondern er ist streckenweise ganz einfach gefilmt an Totalen, in denen die Menschen allerdings irgendwo links unten am Rand stehen, nicht einmal voll zu sehen sind. Dafür hört man sie umso besser. Und nach dieser Totale kann dann auch eine ganz normale Großaufnahme plötzlich sein oder fast eine Makroaufnahme, wenn dann so ein Schräubchen eingesetzt wird in einer dieser Uhren. Und das macht die Bilder sehr faszinierend. Man achtet wirklich darauf, was man sieht, was man hört. Und ich habe selten in letzter Zeit einen Film gesehen, der optisch so faszinierend ist und mir so unaufgeregt eine Geschichte erzählt, die so vielschichtig ist, die was Politisches hat, die was Zeitloses hat und natürlich auch in einer Zeit zurückführt, mit der man sich selten, glaube ich, beschäftigt hat. Noch mit einem Land, die 70er, 1870er Jahre der Schweiz, da weiß man, glaube ich, nicht sehr viel drüber. Und dann, das hat man hier auch ein bisschen schon gehört, der Film ist vielsprachig. Also in diesem Jurat wird permanent zwischen Französisch und Schweizerdeutsch gewechselt. Kropotkin selber spricht perfekt Französisch. Da sind viele russische Immigranten.
Englisch haben wir gerade gehört. Ne?
Und er spricht auch Englisch, wenn er ein Telegramm aufgibt. Und das alles ist so fließend und so natürlich. Und all das macht diesen Film so unglaublich sympathisch und äußerst, äußerst sehenswert. Die New York Times hat ihn übrigens als den besten Film der Berlinale im vorigen Jahr bezeichnet.
Also ich höre daraus, Sie wünschen diesem Film auch großen Erfolg im regulären Kinoprogramm. Hoffen wir, dass
Ihnen das auch gelingt. Durchaus. In der Schweiz hat er den auch schon. In der Schweiz haben den innerhalb kürzester Zeit schon 30.000 Zuschauer gesehen, was natürlich für so ein kleineres Land wie die Schweiz doch ein enormer Erfolg ist. Wenn wir das hochrechnen auf Deutschland, wären das so in etwa 200.000 bis 300.000 Zuschauer.
Also Jörg Taschmann sagt, unbedingt ins Kino gehen, um diesen Film zu sehen. Unruh aus der Schweiz von Cyril Schäublin und ein Interview mit dem Regisseur Cyril Schäublin finden Sie auch bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, der kommt aus Frankreich mit Charlotte Gainsbourg in der Hauptrolle, Passagiere der Nacht in der Regie von Michael Ers. Und da geht es offensichtlich um eine Kollegin, moderiert nachts eine Radiosendung.
Meine lieben Passagiere der Nacht, wir haben den 10. Mai. Hier ist Wanda Dorval, die Sie wieder bis 4 Uhr morgens durch die Nacht begleiten wird.
Sie sind also ein großer Fan dieser Sendung?
Ja.
Und wieso wollen Sie jetzt wieder arbeiten gehen?
Mein Mann und ich haben uns getrennt. Eigentlich ist er gegangen.
Ich verstehe.
Was ist das für eine Geschichte, Jörg?
Es ist eine Geschichte, die an einem ganz historischen Tag beginnt, nämlich am 10. Mai 1981, als das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ein sozialistischer Präsident gewählt wurde, nämlich François Mitterrand. Die Leute jubeln. Man sieht zum ersten Mal auch Elisabeth, gespielt von Charlotte Gainsbourg, mit ihren beiden Kindern. Dann gibt es gleich einen Zeitsprung. 3 Jahre später, 1984, sie ist plötzlich alleine, ihr Mann hat sie verlassen. Sie kann damit überhaupt nicht umgehen, weil sie nie gearbeitet hat. Und sie hört aber immer diese Sendung, diese Late-Night-Show sozusagen im Radio von dieser Wanda, gespielt von Emmanuel Béart in einem Gastauftritt. Und da sie an Schlaflosigkeit leidet, bewirbt sie sich dort und muss die Anrufer durchstellen und macht dann später sogar eine kleine Karriere bei diesem Radio. Nimmt einen dieser Studiogästen auf, eine junge Frau, Talula, die gerade mal 18 geworden ist, aber eigentlich nur in besetzten Häusern lebt, keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hält und die dann kurz bei ihrer Familie mit einzieht.
Und wie funktioniert das dann? Oder beziehungsweise andersrum, ich höre schon Konflikte innerhalb dieser Familie, die vielleicht noch vertieft werden oder vielleicht dann auch irgendwann zu etwas Besserem führen. Was passiert mit dieser Familie dann?
Das Schöne ist eigentlich, dass es eine Alltagsbeschreibung ist. Es ist, wenn man so will, eine Geschichte, die leider viele Frauen trifft. Die Kinder sind über 16, der Mann nimmt sich eine jüngere Freundin. Plötzlich muss die Frau irgendwie das Leben stemmen. Und das Schöne an diesem Film ist, dass er eben diese Konflikte nicht in den Mittelpunkt rückt, sondern dass er den Alltag auf so eine schöne, sympathische Art und Weise zeigt. Die Nacht spielt wirklich eine große Rolle. Auch die Optik ist ganz wichtig, weil dieses Radio France ist ja im 16. Pariser Bezirk, also immer wenn man die Champs-Élysées weiter runterläuft, aber schon so am Rande von Paris und da, wo diese Familie lebt, ist der 15. Bezirk. Man kann aus ihrem Fenster, aus den Hochhäusern eben auch dieses Gebäude, dieses sehr imposante Gebäude des französischen Radios eben sehen. Und dieses ganze Gefühl der 80er Jahre, der 1980er Jahre, wird in diesem Film eben sehr schön deutlich von der Musik, von der Einstellung der Jugendlichen her. Wie gesagt, 84 ist Mitterrand 3 Jahre an der Macht. Aber schon gehen die Jugendlichen wieder auf die Straße, weil diese linke Regierung schon wieder viel zu rechts geworden ist. Und all das wird mit einer Beiläufigkeit und einer sympathischen Art erzählt. Streckenweise sind da auch dokumentarische Aufnahmen da drin, weil man diese 80er Jahre heutzutage so schon gar nicht mehr nachstellen kann. Und auch das ist sehr fließend und ein auch sehr, sehr angenehmer Film, der auch auf der großen Leinwand wirklich zur Geltung kommt.
Also zwei besondere Filme empfohlen von Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion, einer aus Frankreich mit Charlotte Gainsbourg in der Hauptrolle, Passagiere der Nacht und der andere aus der Schweiz in der Regie von Cyril Schäublin, Unruh. Vielen Dank. Museen in der Energiekrise, das beschäftigt uns hier in einer Reihe. Und diesmal gehen wir nach Hessen und wollen wissen, wie dort Museen mit den nötigen Einsparungen umgehen und wie sich das für Besucher bemerkbar macht. Anke Petermann hat sich umgehört.
Seit Jahresanfang öffnet das Museum Wiesbaden für die Allgemeinheit dienstags bis sonntags erst um 11 statt wie bislang um 10 Uhr. Schulklassen aber dürfen eine Stunde früher kommen. Das ist ausdrücklich keine Energiesparmaßnahme. Aber, so Jörg Dauer, stellvertretender Leiter des Hessischen Landesmuseums für Kunst und Natur.
Das spart uns etwas Kosten, weil wir dann deutlich auch die Aufsichten reduzieren können in der Zeit, weil wir eben dann nicht das ganze Haus beaufsichtigen, sondern eben nur punktuell dort, wo Schulklassen sind.
Das Zwei-Sparten-Museum wappnet sich damit für den Zuwachs an Energiekosten. Wie hoch der sein wird, lässt sich noch nicht genau absehen. Die Raumtemperatur ist auf 19 Grad abgesenkt, die stromfressende Lüftungsanlage wird nachgesteuert. Zug um Zug steigt das Museum auf LED-Leuchten um. In der naturhistorischen Abteilung wird die Ausstellung zum Wasser verlängert. Auch das schont den Etat, sagt Jörg Dauer und steigt eine Treppe hinunter.
Sind wir hier im Untergeschoss, im sogenannten Giraffensaal. Der Saal ist zu.
Und bleibt es erstmal. Damit fällt der lüftungsintensive 8 Meter hohe Kellerraum für Sonderausstellungen bis zum Sommer weg. Auch im Frankfurter Struwwelpeter-Museum, nahe dem Römer, sind Schulklassen früher willkommen als die Allgemeinheit. Das LED-Licht in den Sälen mit Buchexponaten, Skizzen und Porträts geht immer erst an, wenn Besucher eintreten, dank Bewegungsmeldern. Die sparen nicht nur Strom, sondern schonen vor allem auch die empfindlichen Papierexponate, so Museumsleiterin Beate Zekorn von Bebenburg. Vor 4 Jahren zog das Museum aus einer Jugendstilvilla im Westend in die neu gebaute Frankfurter Altstadt um.
Das war ein Riesensprung, denn das alte Haus hatte Fenster mit Einmalverglasung und eine völlig überlastete Heizung natürlich. Und hier wurde von Anfang an bei diesem Haus mitgeplant, dass es ein Niedrigenergiehaus sein soll.
Bestens gedämmt mit dreifach verglasten Doppelfenstern verliert es kaum Wärme und muss nur wenig geheizt werden. Dennoch nahm Zekorn von Bebenburg den Energiecheck in Anspruch, den der Hessische Museumsverband den Mitgliedshäusern auf Antrag finanziert. Mit Wärmebildkamera und Strommessgeräten checkten 2 technische Museumsberater Fenstervitrinen und Hörstationen durch, kontrollierten Wärmeverluste und Stromverbrauch und hatten selbst für das energetisch fast perfekt geplante Haus noch ein paar Tipps. Zum Beispiel kontrollieren jetzt die Aufsichtskräfte im Struwwelpeter-Museum die Toilettenwaschbecken regelmäßig darauf hin, dass die Hebel am Wasserhahn auf Kaltwasser stehen. Denn die Durchlauferhitzer lassen sich nicht vom Strom trennen.
Oder wir hatten es auch immer schon mal, dass Kinder dann an den Heizungsventilen drehen. Und da war auch die Handlungsempfehlung, dass wir da die Thermostate austauschen, dass wir dann digitale, die zentral dann eingestellt werden können, ranmachen.
Ein Tipp, der eine Investition erfordert. Die technischen Museumsberater des Startups How2 Technical Solutions empfehlen immer zu prüfen, ob man für Neuanschaffungen Fördertöpfe, zum Beispiel für Digitalisierung, anzapfen kann. Die Leiterin des Struwwelpeter-Museums bestärkten sie darin, den seltsam hohen Verbrauch der spärlichen Notausgangsbeleuchtung zu ergründen. Gemeinsam kamen sie darauf, dass die Akkus für die Dauerbeleuchtung Tag und Nacht mit hohem Belüftungsaufwand gekühlt werden. Nach Abhilfe wird jetzt gesucht. Immer wieder decken die Berater Kuriositäten auf, zum Beispiel so Roman Kuch.
Eingangstüren aus massiven Holzbalken, wo man dann schon, wenn man drinnen steht, den Lichtkranz drumherum sieht, weil es von außen das Licht schon durchscheint, ja, und da merkt man dann auch richtig, wie die Luft durchzieht, und gleichzeitig ist dann nebendran der Luftauslass von der Heizungsanlage, der volle Kanone dagegen heizt. Und sobald die Lüftung ausgeht, sinkt die Temperatur im nächsten Moment schon wieder 4-5 Grad runter.
Verheerend unter energetischen, aber aufgrund der Temperaturschwankungen auch unter konservatorischen Aspekten. Insgesamt beobachteten Museumsberater in der ÖSAG
zu 80% Handlungsbedarf im Bereich der Stromverbräuche, sehr häufig im Bereich der Beleuchtungen, wofür es Gott sei Dank auch Fördermittel gibt. Es gibt Museen, die haben durch unsere Handlungsempfehlung auch diese Fördergelder beschleunigt beantragen können.
Darunter auch Museen, die bei ihren Trägern schon lange vergeblich Investitionsbedarf gemeldet hatten. Der unabhängige Energiecheck gibt ihnen Argumentationshilfe. Gleichzeitig vermittelt er ein hessenweites Bild, wo noch Einsparungen möglich und nötig sind.
Anke Petermann hat Museen in Hessen besucht und gefragt, wie sie mit Energieeinsparungen umgehen. Morgen geht es in unserer Reihe nach Nordrhein-Westfalen. So, und jetzt beschäftigen uns ganz neue Heiratsformen. Klaus Bukatzki schaut in die Feuilletons von morgen.
Sologamie heißt es, wenn ein Mensch sich selber heiratet. Erfahren wir aus der Neuen Zürcher Zeitung über einen Begriff, den wir noch nie gehört haben und der einen Vorgang beschreibt, den wir uns bislang selbst in unseren kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Also nochmal, Sologamie nennt man das, wenn Menschen sich selbst heiraten, schreibt Nadine A. Brügger und schildert, wie sich junge Frauen bei Feiern ihr eigenes Ja-Wort gegeben haben. In einer Dokumentation der BBC erklärt eine Spanierin, die seit 11 Jahren glücklich mit sich selbst verheiratet ist, ihr Gelübde regelmäßig erneuert und auch andere Frauen mit sich selbst vermählt hat, dass die Sologamie dabei helfe, Verantwortung für das eigene Glück zu übernehmen. Es gibt aber auch Menschen, die etwas sozialer veranlagt sind und gerne etwas für andere tun. Tag für Tag werden Notärzte und Sanitäter bespuckt, beleidigt, geschlagen, heißt es in der Wochenzeitung Die Zeit darüber, wie es ihnen dann so ergehen kann. Gefühlskälte ist dafür nicht das richtige Wort, meint Hanno Rauterberg. Gefühlsfrost trifft es eher. Und am besten trifft es wohl unerträgliche Dummheit. Oft sind es jüngere, in großen Städten lebende Männer, die sich hartleibig über das Leid der anderen hinwegsetzen. Oft sind sie betrunken, nicht selten migrantisch geprägt, wie sich vereinzelten Studien entnehmen lässt. Doch gibt es ebenso die anderen, die stocknüchternen, älteren oder weiblichen Durchschnittsdeutschen, die sich der Verrohung hingeben. Auch davon zeugen die Berichte der Rettungsleute. Es sind Menschen, die jegliche Rücksichtnahme vergessen. Und die nicht nur Helfer und dringend hilfsbedürftige Menschen bedrohen, sondern in einem abstrakten Sinn auch die Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Um Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhalts geht es aber auch bei einem anderen Thema. Immer weniger Briten glauben an die Vorteile des EU-Ausstiegs und die Politik schweigt verdrossen, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu dem wirtschaftlichen Schlamassel, in dem sich das Vereinigte Königreich derzeit befindet, mit Streiks, Inflation und Abschwung. Das Ausmaß, das die Krise nun erreicht hat, gibt allerdings Anlass zur Hoffnung. Denn das vergangene Jahr war so schlimm für die Engländer. Ihr Leidensdruck ist so hoch, dass endlich wieder über den Brexit geredet wird, schreibt Eva Ladipo aus London und gibt eine jüngste Meinungsumfrage wieder. Danach ist nur 1/5 aller Briten, magere 20%, der Meinung, dass der Ausstieg aus der Europäischen Union gut für ihr Land war. Unter jenen, die damals für den Brexit gestimmt haben, bereuen 2/3 ihre Entscheidung. Als sie gefragt wurden, ob sie sich eine engere Beziehung zur EU wünschen, etwa einen Wiedereintritt in den Binnenmarkt, antwortete der größere Teil der Brexiteers mit Ja. Der Brexit ist ja auch so etwas wie eine Einehe, eine politische Sologamie also. Man feiert sich selbst, zelebriert das Ich und sagt sich los vom Gegenüber, erklärt uns Nadine A. Brügger die Sologamie in der Neuen Zürcher und weist Menschen, die bereits eine normale Ehe eingegangen sind, darauf hin, da es sich bei der Selbstehe weder vor dem Gesetz noch vor irgendeinem Gott um eine tatsächliche Institution handelt, können auch Verheiratete sich selbst heiraten und damit zeigen, dass sie innerhalb einer Beziehung eigenständig bleiben oder es wieder werden wollen. Vielen Dank.
Die Feuilletons vom 5. Januar, schon gelesen von Klaus Bukatzki. Und das war Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.